Ohr anzuhören. Das öffnet einem dann noch ein bisschen mehr die Augen, bevor man dann irgendwie ganz resigniert. Aber man soll nicht resignieren. Entsprechend spielen wir jetzt wieder wundervolle Musik, die unter der Creative Commons License liegt, dementsprechend ganz viele Freiheiten verspricht. Die Freiheiten, die uns sonst genommen werden, jetzt musikalisch.
Thank you. RSK 93.0 bzw. Hust, 4 im Kabel. Hier ist der Nerd Alert. Und wir kommen jetzt nach unserem Kesselbund, das ist jetzt ein bisschen zu unseren Creative Commons Ansagen.
Ja, genau. Also, wir hörten eben, das war leider nicht ganz, was wir hören wollten, aber es war ja auch in Ordnung. Nochmal Mata Janka mit Leprimi Kontakt und Spatzattack mit Do You Feel Funky?
Spatzattack, sind das Deutsche oder ist das der Vogelspatz? Super, mal. Das finde ich total super. Super Bandname Spatzattack. Großer. Ich finde auch so ein Fußballer namens Spatz wäre total super. So Spatz attackiert. Ja, ich bin ja total traurig, dass wir heute nicht parallel zum Deutschlandspiel senden, weil das würde unsere Zielgruppe komplett treffen, weil ich finde, das schließt sich so aus, so Nerds und Fußball, gerade Fußball gucken.
Ich habe noch keinen Nerd-Computer-Menschen getroffen, der total auf Fußball abfährt.
Ja, ich auch nicht. Dementsprechend, das wäre wirklich gut gewesen, aber nächstes Mal beantrage ich einen Sendeplatz verlegen.
Ich finde aber auch lustig, dass ich im ganzen FSK noch niemanden getroffen hat, der Fußball guckt.
Ja, okay. Ja, ich war unterwegs. Ich bin auf zwei Konferenzen gewesen, wie ich vorhin schon erzählt habe. Ich war einmal auf der pH-Neutral und einmal auf der OWASP-Konferenz. Das sind beides Geschichten, die sich vornehmlich mit Sicherheit beschäftigen. Und das war auch sehr schön, weil man so zwei Medaillen irgendwie von diesem. Also es gibt im Endeffekt gibt es, wenn man sich mit Sicherheit beschäftigt und mit Computern, gibt es so drei Arten von Konferenzen oder drei Arten von Treffen. Es gibt einmal so die Hacker-Konferenzen, dann gibt es die wissenschaftlichen Konferenzen, dann gibt es sowas, was mehr so für Businessleute von Businessleuten ist. Und dann gibt es natürlich immer so Mischformen. Und wissenschaftliche Konferenzen war ich schon bei einigen, das kannte ich schon einigermaßen. Jetzt hatte ich also, und Hacker-Konferenzen kannte ich eigentlich auch schon so über den CCC-Kongress. Aber das war jetzt zumindest mit der OWASP-Konferenz zum Beispiel das erste Mal, dass ich auf so einer eher businessorientierten Geschichte war. Und zweitens mit der pH-neutral, das war im Vergleich zum CCC noch irgendwie auch ganz interessant. Dementsprechend könnte man da so sich ein bisschen drüber unterhalten. Ja, dann fangen wir nochmal an.
Ja, welche nehmen wir denn zuerst?
Ich weiß gar nicht, was interessiert euch denn mehr?
Lass uns doch mal diese OWASP
anfangen. Genau, fangen wir mal mit dem OWASP
an. Die andere ist ja noch mehr so Geheimbund, das können wir noch aufhören, die Spannung steigern und so, das ist ja mehr so.
Also so Geheimbund, weil das wirklich alles, was eine Webseite hat, ist wirklich geheim, muss ich dazu sagen.
Wie wird das geschrieben? OWASP?
OWASP. OWASP steht für...
Ohne P hinten, ja?
Nee, doch, das ist ein P. Okay. OWASP, das ist wie O und dann WASP, wie die Wespe. Mhm. Das ist dann irgendwie auch das Logo von denen, das ist so ein O mit so einer Wespe drin, das ist total hässlich. Kann man sich angucken unter owasp.org. OWASP steht für Open Web Application Security Project. Und das Open steht in diesem Fall dafür, dass es auch gerade in den Anfängen eine sehr selbstverwaltete Geschichte war. Also die OWASP hat sich gegründet, meine Menge, aus der Initiative von ein, zwei Leuten, die gesagt haben, wir nehmen jetzt so die Prozesse, die wir aus dem Softwareentwickeln kennen, und also Softwareentwicklung im Open-Source-Bereich, und versuchen diese Prozesse mal zu nehmen, um Dokumentation zu machen und irgendwie so nicht jetzt ein Programm zu bauen, und auch nicht irgendwie ein Betriebssystem, sondern so ein Security-Projekt in diesem Fall. Und dementsprechend, und das waren so Leute, die kamen aus der Web-Application-Security-Ecke, und so fing das dann an. Und die haben dann angefangen, die haben dann irgendwie so eine Webseite gebaut, haben geguckt, ob noch ein paar Leute mitmachen, und haben dann auf SourceForge angefangen, ihre Dokumente zu veröffentlichen. Dokumente dann auch unter der L-License?
GTL?
Nee, GPL ist ja für GDL. Programm. GDL?
GFDL.
GFDL, das kommt. Wofür steht GFDL?
Aus dem Kopf weiß ich es nicht, aber das ist eine übertragene Lizenz der GPL auf Dokumente. Ist aber sehr viel restriktiver als die GPL noch, weil man einzelne Teile der Dokumentation nicht verändern darf, und deswegen wird sie zum Beispiel vom Debian-Projekt auch als nicht frei klassifiziert.
Also du kannst, wenn du einen Abschnitt da reinschreibst, könntest du jetzt sagen, also das ganze Dokument ist veränderbar, aber jetzt irgendeiner hat einen Abschnitt reingeschrieben, der auch übernommen wurde, und da sagst du, dieser Teil darf zum Beispiel nicht verändert werden oder sowas. Das könnte man mit dieser Lizenz machen, das ist halt auch so ein Baukasten.
Das Problem ist ja, wenn man eine Dokumentation schreibt, dann hat man ja einen Autoren, und wenn man ein offenes Projekt hat, wo die Dokumentation auch verändert werden darf und wiederveröffentlicht werden darf, dann möchte man natürlich nicht, dass zum Beispiel die Autorennennung entfernt wird. Und das ist der Grund dafür, warum die noch restriktiver ist als die GPL.
Ah, sehr interessant. Ja, und jedenfalls genau diese Arten von Lizenzierung haben sie genommen. Sie haben auch die Mechanismen von Open Source Entwicklung genommen. Also die haben ihre Dokumente dann, auch wenn sie zum Teil dann in unfreien Formaten wie Word .doc Geschichten geschrieben sind, haben sie trotzdem dann auf SourceForge gelagert, haben irgendwie die Sachen dann im CVS-Server verwaltet. Also sehr schön und sehr offener, relativ transparenter Prozess, organisiert über Mailinglisten. Und das war auch eine Sache, die ich heute noch nachgucken wollte, seit wann es die UWAS gibt. Aber ich vermute mal, dass es so am Anfang des neuen Jahrtausends haben die sich so ungefähr gegründet und sind dann langsam und stetig gewachsen. Und nachdem sie angefangen haben, dann gab es erstmal die UWAS Top 10, das ist ein relativ wichtiges Dokument gewesen, das ist so die 10 Top-Schwächen oder die 10 Top-Verwundbarkeiten von Web-Applikationen. Und darauf, auf dieser UWAS Top 10 heraus kam, gab es dann als nächstes den sogenannten UWAS Guide, das ist inzwischen ein Dokument, das geht über 300 Seiten fast. Das ist so eine Geschichte, wie kann ich irgendwie, wenn ich eine Web-Applikation schreibe, wie kann ich sehen, dass ich verwundbar bin und wie kann ich die Sachen fixen? Und aus diesen Sachen und langsam, und da, auch so an der UWAS kann man relativ gut sehen, wie so selbstverwaltete Geschichten, die dann Momentum gewinnen, genauso wie Programme oder Betriebssysteme, so nach und nach wachsen, was dann damit passiert. Und genauso am Anfang war das so ein kleinerer Zirkel, der es gemacht hat. Und dann fingen sie an, sich auszugliedern, haben dann mal so Local Chapters gebildet. Also am Anfang war das eher so eine Großbritannien-Sache, dann ging das nach Amerika. Inzwischen gibt es weltweit Local Chapters, das sind dann so Geschichten, die treffen sich dann einmal im Monat oder alle zwei Monate, um Sachen zu diskutieren. Es gibt verschiedene Projekte. Also die entwickeln inzwischen eigene Software, um Web-Applikationen zu testen. Es gibt jetzt mehr, relativ viele Dokumente und es gibt Veranstaltungen. Und diese Veranstaltungen sind die sogenannten AppSec-Konferenzen, also für Application Security. Und ich war jetzt auf der AppSec 2006, die fand in Leuven statt. Und
Belgien?
Genau, richtig. Sehr schöne Stadt in der Nähe von Brüssel. Ganz pittoresk, hat mir gut gefallen, ging über zwei Tage. Und ja, die AppSec, die war so ein ganz interessanter Mix aus zum Teil ja mehr so Vendor-Talks. Also wir hatten so Leute von Fortify, die machen ja so ein sehr bekanntes Tool für Source-Code-Audits, der hat so ein bisschen was erzählt. Dann gab es eine Reihe von Diskussionspanel, wo sich dann darüber gestritten wurde, ob Sandboxing jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist und was da. Und dann gab es ein paar interne Sachen, die ich nicht so interessant fand, wie sich das UWAS-Programm oder die UWAS-Organisation so nach und nach jetzt verändert und was so die nächsten Schritte sind, UWAS irgendwie interessanter zu machen. Und dann gab es zum ersten Mal so einen Refereed-Papers-Track. Und so war es ja irgendeine Geschichte, die kommt aus den wissenschaftlichen Konferenzen. Da gibt es dann so einen Call for Paper, dann können die Leute irgendwie ihre Arbeitsergebnisse, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse einschicken. Dann wird das refereed, das bedeutet, die gehen dann anonym oder zumindest den Leuten, die das geschrieben haben, unbekannte Reviewer, die lesen sich das durch und sagen, jo, das ist der Hammer oder nee, das ist zu scheiße. Und die besten vier Paper wurden dann da präsentiert. Und ich bin da hingefahren mit der Hoffnung, dass das so ein Mix ist, der mir richtig gut gefällt. Also weil ich bin da mal ein bisschen interessiert, was so an der Industrieseite passiert, gerade der Sicherheit, was da so die neuen Entwicklungen sind, was da so die Ansichten sind. Die Panels klangen sehr interessant. Die Leute, die auf den Panels saßen, sind Menschen, die man so aus einschlägigen Mailinglisten kennt. Und auch die Refereed Papers, dachte ich, das ist okay, das könnte ganz gut sein. Und leider wurde ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also das Ganze ist sehr an der Oberfläche geblieben und gerade so von Leuten, wo ich gedacht habe, okay, das sind jetzt Vorträge, die gehen mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Da passiert auch irgendwie auf technischem Level was, was mich interessieren könnte. Zum Beispiel war Emmet Klein da. Das ist einer der Haupt-Security-Researcher aus Israel. Also eigentlich ein sehr bekannter Typ, der so ein kleines Best-of-Remix aus seinen letzten fünf Papern gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, das wird so der Hammer. Also er mit Klein ist der Sachen wie HTTP-Response-Splitting zum Beispiel entdeckt hat und solche Sachen. Und ja, das war echt alles nicht so richtig geil. Also ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist, warum das alles. Die Panels waren irgendwie auch total uninteressant. Also die Leute haben sich zwar den Kopf hoch diskutiert, aber es war dann immer nur, ja, mit meinen Clients, die machen das auch, bei meinen Clients geht das auch immer schief. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwie dadurch, also alle Anwesenden, die da waren, waren so professionelle Security-Berater, die irgendwie bei den Firmen sitzen und dann die Probleme fixen. Und wahrscheinlich sind die Applikationen, die sie da fixen, noch so schlecht geschrieben und mit so leichten Bugs, dass sie gar nicht dazu kommen, sich irgendwie tiefergehende Gedanken zu machen.
Aber ist das nicht ein typisches Problem von so Konferenzen, dass wenn man eh unter sich ist, auch gar nicht so einfach zu beeindrucken ist, weil man hat halt jede Menge Leute, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, dann kennt man das zum größten Teil schon.
Genau, das hätte ich erwartet. Also ich dachte, okay, das ist Hardcore, dann kommen jetzt nur noch die Leute, die kennen sich alle, die können Cross-Site-Scripting, AwesomeFF und SQL Injection, nehmen sie mit ins Bett abends und
das war nicht so.
Doch, das war, glaube ich, so. Aber trotzdem hat es sie nicht dazu gebracht, jetzt mal irgendwas aus dem Hut zu zaubern oder irgendwie was zu diskutieren, was ein bisschen tiefer ging. Das hat mich so überrascht.
Also es war oberflächlich.
Das war oberflächlich. Das war Business Executive Talk größtenteils. Das war Das hat irgendwie die Oberfläche angekratzt. Also die Referee Papers waren so ein bisschen besser, aber dafür sind das ist das Problem bei wissenschaftlichen Konferenzen ist ja häufig, dass so ein Paper, das da präsentiert wird, ist sehr speziell. Das ist irgendwie eine Lösung für so ein total spezielles Problem, was relativ schwierig war. Aber das ist dann halt irgendwie auch kein großer Überblick oder das ist irgendwie kein größeres Bild oder keine Vision. Das sind so nur so kleine Teillösungen. Und was? Ja, und die anderen, das war irgendwie, weiß ich nicht.
Was ich jetzt interessant finde, ist, wie du fängst an mit der OWASP sozusagen. Das hörte sich zunächst ja so an, als ob das sozusagen die Idee ist, irgendwie auf Knowledge-Ebene, also sozusagen auf Wissensebene und Wissensweitergabe, Bewusstsein oder Methodiken zu schaffen, um sichere Produkte herzukriegen, sozusagen. Dass das deren Anfangs sozusagen Idee dahinter war.
Genau, ja.
Und was ja auch echt heutzutage immer noch, wenn man mal guckt, zum Beispiel irgendwie Cross-Site Scripting gibt es jetzt seit wie vielen Jahren oder so bekannt? Und ich meine, das lässt ja nicht nach, ne? Also irgendwie ständig, es ist ja auch gar nicht mehr zu ertragen. Also jede Popelseite, wenn einer irgendwie, also wenn man irgendwo in irgendwelchen von diesen Mailinglisten irgendwie mal einmal was schreiben will, dann kann man sagen, guckt euch irgendwas an, was noch nicht so oft angeguckt wurde und dann findet man bestimmt auch da wieder eine Cross-Site Scripting oder SQL Injection. Und jetzt dein Ansatz war ja natürlich jetzt bei dieser Konferenz sozusagen, oh, da muss jetzt irgendwie der neue Heiler, was gibt's jetzt so ganz Neues oder was ist jetzt raffiniert neu an Problemen da sind. Und ich meine, deswegen frage ich, weil wenn dein Ansatz war ja eigentlich mehr sozusagen, wie kann ich denn diese ganzen stumpfen Sachen, die schon seit vielen Jahren bekannt sind, aber immer noch massiv auftreten, da wurde darüber dann irgendwie geredet, wie man da zum Beispiel irgendwie einfach in diesem verteilten Entwicklungsprozess, der im Internet stattfindet, irgendjemand schreibt was in seiner Freizeit, irgendwie finden es viele Leute gut, nutzen es und eigentlich ist es total schlecht programmiert. Also wurden da irgendwelche Ansätze gewählt? Also so, nee, das hätte ich jetzt in deren Fokus eigentlich gewählt, ja, dass es gar nicht darum geht, neue Sicherheitssachen zu finden. Dafür haben wir ja auch viele Konferenzen, die sich mit sowas beschäftigen. Sondern überhaupt, wie kann ich denn dieses Wissen, was wir jetzt schon wissen über Schwachstellen, oder das ist ja häufig einfach schlecht programmiert. Also das würde man ja auch irgendwie einigermaßen lösen können, das Problem. Das sind ja jetzt keine unlösbaren Probleme. Aber das scheint ja immer noch so zu sein, das Problem ist, wie bringe ich das den Leuten bei? Also das sind immer ein paar Leute, die sich selbst damit beschäftigen und sich dann irgendwann das Knowledge oder das Wissen irgendwie aneignen. Aber wie kriege ich denn sowas verbreiteter irgendwie?
Also so wie ich dich verstanden habe, sind das gleich zwei Fragen. Einerseits, ob sie sich damit beschäftigt haben, offene Entwicklungsprozesse, wie man da Sicherheit reinkriegt. Und zweitens, wie man irgendwie diesen Prozess der Wissensvermehrung weiterbringt für gerade was OWASP weiterbringen würde. Und beides war zum Beispiel gar nicht. Also das waren Security Consultants, die haben einen Tunnelblick. Die sitzen bei ihren Clients, sitzen bei irgendwelchen Banken oder so, sehen, die Applikationen sind da schlecht programmiert und das ist auch deren Fokus. Die gucken zum Beispiel gar nicht, also zumindest so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, so gut wie gar nicht auf Open-Source-Produkte und auch gar nicht auf Open-Source-Entwicklung, es sei denn die Programme, die sie selbst entwickeln, was aber dann so Audit-Tools sind. Also da auf dem Auge waren sie blind. Und gleichzeitig, wenn sie über die OWASP selber geredet haben, also gerade immer so die Keynotes und irgendwie der Abschlusstalk und noch so ein, zwei andere Sachen, da ging es relativ stark um die OWASP selber, über das Process. Also die haben und da ging es eher darum, wie man so, da ging es eher, das war so eine Professionalisierung, da wollte ich sowieso auch noch hinaus, weil das war so der zweite Schritt, was auch ganz interessant war, wie man sieht, wie aus so einem relativ offenen Projekt, aus dem sich es gegründet hat, also rein theoretisch können wir uns jetzt immer noch hinsetzen und jetzt OWASP Hamburg gründen, das wäre irgendwie gar kein Problem, so ein Local Chapter, können wir auch mal drüber nachdenken, wäre vielleicht ganz lustig, noch ein Grund mehr, sich in der Kneipe zu treffen und Bier zu trinken,
weil, oh ja.
Was anderes sind diese anderen Chapter größtenteils auch nicht. Und trotzdem ist es so, dass sie jetzt versuchen, den Namen OWASP, gerade die OWASP Top Ten ist inzwischen eine Sache, die ist viel bekannt. Und viele Security-Unternehmen werben auch damit, wir finden die OWASP Top Ten. Wenn ihre Applikation anfällig ist für die OWASP Top Ten, wir fixen die. Und jetzt versuchen sie gerade so ein bisschen ihren Brand zu retten, dass nicht jeder mit der OWASP Werbung machen kann und dass sie selbst zertifizieren und wie jetzt so langsam so ein bisschen Geld in die Kassen kommt. Und das fand ich irgendwie total, auch so total abtörend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auf der anderen Seite, es hat mit so einem schönen, offenen Projekt angefangen. Das bleibt jetzt irgendwie auf der Oberfläche, sowohl der Guide ist total Mist, wenn man sich den genau anguckt und auch diese Top Ten sind so aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt nicht so der Hammer. Das ist nicht sehr systematisch, was die damals gemacht haben, was ich total in Ordnung finde für so ein junges Projekt, das dann irgendwie anfängt und erstmal 10 Lücken aufschreibt in einem ziemlich schlecht erforschten Gebiet, was es damals war. Aber da hören die jetzt auf. Da ruhen die sich jetzt drauf aus und versuchen jetzt eher so ein bisschen einzucashen und noch bessere Consulting-Aufträge zu kriegen.
Kriegst du diese Liste irgendwie zusammen aus dem Kopf? Das Problem ist, wir haben halt kein Internet, deswegen können wir die jetzt nicht mal gucken.
Also das erste war mangelnde Input-Validierung. Also das ist auch so ganz unterschiedliche Granularitäten. Also ich kann nur so 5 oder so auflisten. Also SQL Injection ist da drin, Cross-Site-Scripting ist da drin, Input-Validierung ist drin, Buffer-Overflows ist drin. wenn man sich das anguckt, ist es schon, dass Input-Validierung eigentlich die Ursache ist für SQL-Injection, für Cross-Site-Scripting und für Buffer-Overflows. Aber trotzdem ist es ein eigener Punkt. Und so interne Widersprüche sind da eine Reihe. Das ist, also halt gerade diese Top 10 sind schon sehr angreifbar. Und
dieser Guide ist dann so folgendermaßen so aufgebaut, so you shall not use string copy oder
ja, so relativ ähnlich. Es ist eher so, dass der Guide ist so ein bisschen aufgebaut zur Frage-Antwort. Okay. Macht Ihre Applikation das oder ist in Ihrer Applikation das oder wird in Ihrer Applikation für Buffer-Overflows benutzen Sie string copy einen der folgenden Befehle? Und dann, ja, dann könnten Sie eventuell verwundbar sein und dann gibt es halt noch so einen Fix, wie man das macht. Also insgesamt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die OWASP sich ein bisschen zu, also einerseits zu sehr im eigenen Sud schwimmt. Ich meine, das ist einer der Gründe, warum sie überhaupt diesen Refereed Papers Track gemacht haben. Um mal so ein bisschen anderes, also haben ein bisschen was anderes als dieses Consulting-Volk da reinzuholen. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass die jetzt zu früh anfangen, sich irgendwie auf ihren Erfolgen auszuruhen. Ich meine, einer der Gründe, warum sie erfolgreich sind, ist, dass es kein vergleichbares Projekt gibt. Aber das ist irgendwie ein ziemlich schlechter Grund. Das ist irgendwie.
Nur mal für alle Zuhörer, die vielleicht doch keinen Fußball gucken und jetzt die Sendung hören. Also wir sind heute sehr auf einem sehr fachmännischen Level, glaube ich, kann man mal so sagen. Wir schmeißen ja doch mal ziemlich viele Begriffe hier rum, weil wir darauf bauen, dass alle die nicht irgendwie Nerds sind, Fußball gucken. Also ja. Wir gehen einfach bei dieser Sendung implizit davon aus, wer uns heute hört, der guckt beim Fußball, das heißt für uns, dann muss das ein Nerd sein.
Genau. Und wer kein Nerd ist, der geht jetzt aus www.owasp.org und guckt sich da so ein bisschen um, dann kriegt man ein einigermaßen gutes Bild. Auf der anderen Seite sind sie jetzt auch umgewechselt von so einer normalen Webseite, haben die jetzt auch ein Media-Wiki eingerichtet. Also sie versuchen sich auf anderer Seite auch dann wieder zu öffnen, was ich auch wieder gut finde. Da merkt man auch, dass da auch echt noch gute Typen mit rumsitzen.
Weißt du, wie viele Leute da an dem Projekt mitarbeiten?
Das kann ich nicht beurteilen. Das sind, glaube ich, von bis. Ich glaube, der harte Kern ist gar nicht so fürchterlich groß. Ich denke mal, der wird da versammelt gewesen sein. Und so die Hauptaktiven, die werden, glaube ich, so 20 Treibende haben für das Projekt, kann man davon ausgehen. Aber es gibt bestimmt allein 40 bis 50 Local Chapters. Und dann gibt es halt auch noch die nationalen Chapters und so. Aber wie aktiv die sind, kann ich nicht beurteilen. Und für eine weltweite Geschichte, die jetzt...
Das mit den Chapters haben sie sich bei den Hells Angels abgeguckt, oder?
Was ich auch nochmal interessant finde, ist, es ist jetzt nur wegen, weil das ist ja in diesem, in dieser
GFDL. Ja, genau. Ich meine, das heißt GNU Free Document
License. Ja, das kommt vor.
Und was ja interessant ist, das ist, wenn man das jetzt mal mit der normalen GNU License, die ja für Software geschrieben wurde, wo man ja relativ häufig so Forks hat. Das heißt, im Endeffekt, ein Fork ist sozusagen, man nimmt das ein existierendes Produkt, was einem erlaubt, das zu modifizieren oder weiterzuschreiben und findet, aber man kann grundsätzliche Sachen umschreiben oder besser machen und spaltet sozusagen dann ab und schreibt einfach weiter mit einer Gruppe und mit der Zeit setzt sich eins von beiden durch. Und ist das einem von euch beiden eigentlich schön bei Dokumenten schon mal über den Weg gelaufen, dass irgendeiner zum Beispiel diese Rules jetzt nimmt und sagt, irgendwie, das gefällt mir gar nicht und einen Fork von so einem Dokument macht?
Das wäre eigentlich total super. Wir machen mal einen Fork
von der Oberst Top 10. Erstmal ist das auch im Open-Source-Bereich gar nicht so typisch, dass geforkt wird. Passiert ja eigentlich immer nur, wenn die persönlichen Querelen so groß werden, dass die Leute nicht mehr zusammen wollen oder einfach sich uneins sind über die Zukunft eines Projektes. Also nennen wir mal irgendwie Beispiele für Forks. Na, so häufig kommt das nicht vor. Also irgendwie kriegen die Leute sich doch immer wieder zusammen. Und die GNU-FDL ist ja noch relativ frisch. Also ich weiß nicht, vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre. Und so viele Dokumente unterstehen dieser Lizenz, glaube ich, noch gar nicht. Aber das wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht irgendwie, wenn jemand einen Roman schreibt und der ist eigentlich fertig oder wird in der Mitte geforkt und dann werden 2 Romane mit unterschiedlichen Enden draus oder sowas.
Ja, aber nochmal so, jetzt wo wir gerade schon bei dem Thema sind, was auch so diesen Zwiespalt von dieser komischen Konferenz oder diesem insgesamt diesem auch komischen Projekt, wenn man es genau nimmt, ist, also gerade so Copyright-mäßig, also alles, also Sachen, die eingereicht wurden, sind unter Creative Commons License weiter veröffentlicht worden, was super ist. Auf der anderen Seite, wenn man eine Präsentation gemacht hat, musste man die als PowerPoint einreichen. Das sind immer so Sachen, die machen mich dann total fertig. Das ist irgendwie.
Komm, Martin, das macht dir doch gar keine Probleme. Fieser Seitenhieb.
Mir macht das keine Probleme.
Oh, ja, das finde ich auch sehr inkonsequent, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist total unverständlich.
Das aber ist schon komisch.
Da kratzt man den Kopf und wundert sich.
Genau.
Gut. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Musik, weil wir sind heute ja verkürzt und dann.
So, jetzt muss hier gerade der Umbaumaßnahme. Genau. Ein Nerd bestätigt sich sportlich.
Ich ziehe schon mal den Regler hoch.
Wir hören Nerd Alert
auf. The machine is fed punched car.
Wann der Kollege? slang now, boy, say what? Guan girl, say what? What? London calling, speak the slang now, boy, say what? Guan girl, say what? What slang? Good luck, good luck, good luck.
Thank you. put in you. I got something to put in you. At the gay bar, gay bar, gay bar.
At the Nerd Bar hier im FSK.
Zur WM-Special-Ausgabe.
Let's start a flame war. Let's start a flame war. Ja, hier wird gelacht. Das ist schenkelklopfender Nerd-Humor vom Besten.
So, dann warst du auch noch auf einer zweiten.
Genau, da war ich. Und interessanterweise war ich auf der zuerst, bevor ich dann auf die OWASP gefahren bin. Und vielleicht lag das auch ein bisschen daran, dass mir die OWASP so schlecht gefallen hat, weil ich war vorher auf der PH-Neutral und die PH-Neutral hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Kurz zur Geschichte, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass das irgendwie war jetzt, glaube ich, auch schon die fünfte oder so. PH-Neutral ist gerade, vielleicht ist das gar keine richtige Konferenz, sondern es ist in erster Linie eher so ein Meeting, so ein Treffpunkt, so ein bisschen Party, also da wird auch viel getrunken. Er findet in Berlin statt und wird von der Gruppe Phenolith organisiert. Phenolith ist irgendwo auch so irgendwo im Hacker, Security Consultant und Kreis irgendwo dazwischen.
Das ist so Grey Hat, oder?
Genau, also zumindest so. Steht das auf ihrer eigenen Webseite. Können wir dann auch mal
so verlinken. Zwischen den Bösen und den Guten.
Zwischen den Stühlen. Und ja, die PH-Neutral ist eine Invitation-Only-Geschichte. Das kommt, glaube ich, einfach aus der Zeit, dass es mehr als Privatparty entstanden ist. Also das ist einfach mal, wo die Phenolith-Leute gesagt haben, wir wollen uns einmal im Jahr mit allen unseren Freunden treffen und ein bisschen Code austauschen und ein paar Bier trinken. Und das dann über die Jahre so gewachsen ist. Aber trotzdem, es kommt man im ersten Linie dahin, wenn man entweder persönlich mit den Leuten bekannt ist oder es jemand gibt, der sagt, ja, der interessiert sich auch für die Sachen, der soll mal eingeladen werden. Und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich jetzt auch mal dahin durfte und mir hat das ja, war wirklich sehr gut. Und die haben neben diesen informellen Sachen, wo dann Mate getrunken wird und hinter den Computern in der Seabase oder mit seinem Laptop auf dem Schoß in der Seabase gesessen wird und ein bisschen rumgenördet wird, haben die dann auch immer so einen Talk-Track, wo dann zwei Tage lang so Talks und Workshops stattfinden, die zum Teil dann erst sehr spontan stattfinden. Also ungefähr die Hälfte des Workshop-Programms war vorher schon bekannt und die zweite Hälfte, dann hat man immer gesehen, wie welche Leute sich dann mit Kugelschreiber drunter geschrieben haben, gesagt haben, ja, ich würde auch gerne noch was erzählen. Und also wenn ich jetzt so die Vorträge vergleiche von der PH Neutral zu den Vorträgen auf der OWASP, war das wie Tag und Nacht. Wo die OWASP so relativ blabla und an der Oberfläche war das dann auf der PH Neutral wirklich alles total technisch, richtig gut technisch, also ganz angenehm. Der erste Vortrag war gleich, wie man sogenannte JTAG in Punkte auf elektronischen Geräten lokalisiert und rauskriegt. Also JTAG, da habe ich da auch gelernt, ich kenne mich da gar nicht mit aus, sind so Debug-Lötstellen, wo man, wenn man das richtige Gerät dran lötet, dann kann man sehr langsam, aber einigermaßen zuverlässig die Firmware von so Handys oder Blackberries oder so auslesen. Das ist eine standardisierte Geschichte. Kennst du das?
Also man erkennt das mal ganz gut. Oft haben so Platinen, wenn ihr mal so ein Gerät aufschraubt, dann einfach sozusagen, das sind so kleine, runde, kupferfarbene Sachen, aber die sozusagen als, damit man da was draufstecken oder löten oder sonst was kann. Aber einfach so luftleer, die sonst nichts weiter machen. Verbindungspunkte, die halt dann, wenn man das Gerät hat, auch nicht mehr benutzt werden sollen, sondern die beim Entwicklungsprozess halt irgendwie genutzt werden. Aber da gibt es halt immer wieder auch schöne Möglichkeiten, irgendwelche Geräte noch irgendwie zu erweitern oder zu modifizieren oder überhaupt erstmal zu verstehen, was sie machen, indem man, wenn man irgendwann versteht, was an diesen Ausgabepunkten eigentlich immer das Gerät einem mitteilen will.
Genau, und das war so fast so die Information, die schon fast vorausgesetzt wurde bei dem Talk. Also so bei der OWASP wäre das wahrscheinlich schon irgendwie so der Talk selber gewesen, was Willem hier gerade erzählt hat. Und da war es so, der hat das so in zwei Folien oder drei Folien so kurz abgehandelt, sodass man so gerade so verstanden hat. Und dann fing der an. Das Hauptproblem ist gerade bei so einem BlackBerry oder so, der hat dann ungefähr 20 Lötstellen, die diese JTAGs sein könnten. Und die Aufgabe ist jetzt, aus diesen 20 rauszubekommen, welche 5 denn diese Dings, und die sind ja nicht dokumentiert, das weiß man nicht, das muss man erraten. Und wenn man das irgendwie durch Brute Forcing rausprobiert, dann sind das, Mathematiker wissen das, 20 mal 19 mal 18, also 20 Fakultät verschiedene Möglichkeiten, seine Drähte anzuschließen. Und das ist dementsprechend nicht ohne weiteres so easy. Und der Typ hat dann so nach und nach also gezeigt, ja okay, die sind natürlich auch alles unterschiedlich belegt, diese Pins. Und er hat dann gezeigt, wie man nach und nach diese Pin-Belegung rauskriegt. Und das war ein ganz interessanter Vortrag. Später dann am Abend, als dann die Vorträge gingen so bis 20, also die letzte war um 22 Uhr der Vortrag. Und danach fing dann so die Party an mit DJ und trinken und tanzenden Nerds. Und während so die Nerds getrunken und getanzt haben, saßen dann so ein paar Leute so in der Mitte unter dem Scheinwerfer, den sie direkt reingeschleppt haben, haben Blackberry auseinandergenommen und haben angefangen, an diesem Blackberry rumzulöten und haben dann am nächsten Tag ganz stolz verkündet, dass sie am Blackberry, also das war dieses Gerät mit den 20 Pins, am Blackberry dann diese JTAGs gefunden haben.
Bevor ihr jetzt euren Oszillographen rauskramt und dann eure elektronischen Geräte aufmacht, man kann die auch damit zerstören, wenn man Masse auf irgendwas legt, was einfach keine Masse verträgt oder solche Sachen. Also das ist schon auch risikoreich. Das kann auch so ein Gerät einfach.
Also ich ziehe da einfach so unglaublich den Hut vor, weil ich mich da überhaupt nicht mit auskenne. Und er meinte, ja, und da nehme ich dann eigentlich immer so Flachband-Floppy-Kabel für, weil die haben die Eigenschaften, das sind gut. Und ja, wenn ihr euer Gerät dann irgendwie nicht kaputt machen wollt, dann macht er da so einen 30 Ohm Widerstand dazwischen und das reicht dann im Allgemeinen aus, dass es irgendwie nicht genug Ampere durchkommen und bla bla. Und das waren auch die Sachen, die ich verstanden habe. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ich nicht verstanden habe. Aber sehr, sehr unterhaltsam
auch. Ja, ich glaube, in dem Zuge kann der Nerd Alert ruhig mal einen Salut an alle Hardware-Nerds und Hacker rausschicken. Das finde ich auch immer schwer faszinierend.
Und wenn ich eins von der PH-Neutral mitgenommen habe, dann ist das, der Trend geht zum Hardware-Hacken. Also bestimmt ein Drittel der Vorträge, die da stattgefunden haben, beschäftigten sich damit. Also war zum Beispiel der erste Workshop am nächsten Tag war damit, wie kann ich meine elektronischen Geräte auseinanderbauen, ohne sie kaputt zu machen? Also wie kann ich mein Handy auseinandernehmen, sodass ich mir die Platine mal angucken kann, kann es wieder zusammenbauen und stelle fest, oh, es funktioniert ja noch. Und das ist nicht so leicht. Und das war irgendwie so dann auch so ein bisschen mit praktischer Demonstration. Interessant zum Beispiel, was ich auch nicht gedacht hätte, das Beste, um erstmal das Plastikcase abzukriegen, ist ein Bassplektrum. Das hat genau die richtige Eigenschaft, um so diese komischen Plastikknippel da rauszubekommen.
Die habe ich schon häufig kaputt gemacht, wenn ich Sachen aufmachen wollte, die einfach nicht nur verschraubt sind, sondern das ist halt immer, das haben inzwischen ganz viele, das sind immer so kleine, das ist so ein, das rastet so ein und da muss man eigentlich so bestimmte, welche fertigen Schablonen haben, mit denen man das darüber drückt und dann drücken sie das eine, kann man den Deckel abziehen. Und ich meine, das ist wahrscheinlich jedem, der schon mal passiert, der sowas aufmachen will, dass man dann ganz leicht plötzlich knacken hört und dann hält es an der Seite leider nicht mehr.
Ja, also für manche Leute, die da waren, war das so totaler Hardware-Porn, wo so lauter nackte Geräte dann irgendwie gezeigt wurden, auch in den Folien. Das war schon echt, so gerade für mich, ziemlich beeindruckend. Dann später kam so ein Talk, den habe ich nicht ganz gesehen, wie man dann auf sein Handy dann irgendwie so eine neue Firmware drauf spielt, die dann plötzlich neue, tollere Sachen können. Also es ist, da war schon so ein Thema, das echt ganz in Ordnung, das ganz gut war. Dann waren natürlich auch so Geschichten, Yves aus Leuven hat dann ein bisschen was erzählt über seine Stack-Protector-Mechanismen, die er gerade entwickelt. Und waren viele verschiedene Sachen, die mir gut gefallen haben. Und es war halt sehr, sehr unkompliziert. Also das Ganze fand in der Seabase statt. Der Seabase ist ja so ein Kunstclub in so einem Hinterhof in Berlin, an so einem Ufer von irgendeinem Fluss, wahrscheinlich die Spree, oder fließt da noch irgendwas durch Berlin? Ich kenne mich da ja nicht so aus. halt irgendwie so Wasser war da, es war ganz angenehm, Wetter war so mittelmäßig, hat so ein bisschen geregnet. Und die Talks waren in dem Angebäude. Das war so, das wurde sonst, glaube ich, für Theaterproben oder so benutzt. Das war so eine total runtergerockte Sitztribüne, wo man konnte während des Talks dann nicht mehr aufstehen, weil das hat so laut geknarrt, da musste man den Talk unterbrechen. Entsprechend war man dann mal gefangen, wenn man sich was angeguckt hat.
War das denn so wie bei klassischen, also vorne Vortragenden über so Stuhlreihen oder war, wie kann man sich...
Ja, das waren so eine Art Stuhlreihen. Wie gesagt, das war irgendwie aus dem alten Theater, denke ich mal, rausgerissen. Und das hat die Atmosphäre einfach sehr, sehr angenehm gemacht, weil das alles so einen leicht improvisierten Charme hatte, aber dafür der Content dafür eigentlich größtenteils umso besser war.
Und ging über wie viele Tage?
Also das Ganze ging über 2,5, das fing freitagabends an, wobei ich freitagabends noch nicht da war. Da war aber, glaube ich, nur ein Vortrag, der aber wohl auch total toll gewesen sein muss. Die haben sich mit X25 auseinandergesetzt und mir sagt das nicht viel, aber X25 ist wohl so ein altes Netzwerkprotokoll.
Das hat auch mit DATXP zu tun,
ja,
oder?
Ja, alte Telekom-Sache. Ne?
Und viele Firmen haben immer noch ihre X25-Schnittstellen, aber ihre ganzen Firewalls und alles, was so irgendwie an Sicherheitsmechanismen ist, die hängen nur an der TCP-IP-Schnittstelle dementsprechend oder irgendwie an den normalen. Deswegen kommt man, wenn man X25 spricht und sich damit auskennt, wohl relativ gut in ziemlich viele Netze rein, wo man eigentlich nicht damit rechnen würde. Und das war das habe ich dann später am nächsten Tag erfahren von den Leuten, die sich den Vortrag angehört haben. Und das war wohl echt ganz unterhaltsam. Hätte ich gern gesehen, aber war ich leider nicht
da. Immer diese Altlasten.
Ja, und was tatsächlich auch sehr, sehr interessant war und auch gezeigt hat,
dass das also auch dieses, dass das nicht nur so eine reine Hobbyveranstaltung war, dieses PH-Neutral, war ein einstündiger Vortrag von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, John Lampert hieß er, glaube ich. Lampert bin ich mir relativ sicher, Vorname bin ich nicht ganz sicher. Das ist der Gruppenleiter für Security-Entwicklung bei Microsoft, sitzt in Redmond. Und das ist der Mensch, der dafür sorgt oder dessen Team dafür sorgen soll, dass das nächste Microsoft-Betriebssystem nicht mehr so fürchterlich offen ist und nicht mehr so fürchterlich exploitbar. Und er hat eine Stunde lang sehr offen und auch sehr überzeugend geredet, wie momentan der Security-Prozess bei Microsoft aussieht, was die machen, wie sie es machen und zumindest die Leute, die in dem Raum waren und zum Zeitpunkt, bei dem Vortrag war der Raum wirklich packend voll, so wie man sich das vorstellen kann in so, bei so einer Gelegenheit. Zumindest mich hat er überzeugt, dass Vista, das ist das nächste Microsoft-Betriebssystem, relativ schwer zu knacken sein wird. Von
so wie die neue Xbox?
Ja, ungefähr. Ich kann das nur so ein bisschen, ich habe mir natürlich nicht, ich hatte gehofft, dass ich irgendwie später nochmal in die Folien komme, die er präsentiert hat. Das habe ich leider nicht geschafft. Dementsprechend muss ich das jetzt aus meinem Gedächtnis vorzaubern. Großteil, also was mich zum Beispiel beeindruckt hat, ist, er hat so erzählt, welche Macht sein Team bei Microsoft hat. Also ich meine, Microsoft, wir haben uns ja schon viel, wirklich viel in dieser Sendung über Microsoft und die Microsoft Security Initiative lustig gemacht, weil wie lange ist jetzt Security oberstes Prinzip bei Microsoft? Fünf Jahre oder so?
5 Jahre, kommt gut hin. 2001,
ja. Genau. Und er meinte auch so, ja, er ist jetzt irgendwie seit 4 Jahren bei Microsoft und er hat alles mitgemacht. Slammer hat er mitgemacht, Blaster hat er mitgemacht und Code Red. Also er hat wirklich alles mitgekriegt und er war irgendwie auch so bei den ganzen Versprechen dabei. Und er meint, jetzt ist wirklich so ein Punkt, wo sein Team die Macht hat. Also wenn sein Team sagt, okay, hier, das wird nicht geschippt, das ist unsicher, dann wird der Code nicht geschippt. Also er selber, gerade als Teamleiter, seiner Aussage nach, hat relativ viel Macht, irgendwie zu verhindern, dass bestimmter Code irgendwie in die Öffentlichkeit kommt. Und dann war er auch so verhältnismäßig offen in Richtung, er hat dann sowas gezeigt, es gab ja dann diesen Internet Explorer 7 und da kam ja die Beta. Und die Beta kam ja raus und da haben wir uns, glaube ich, auch schon drüber lustig gemacht. Innerhalb von 24 Stunden war ja der erste Exploit für Internet Explorer 7. Und dann zeigt er so, ja, und dann haben wir das gesehen. Und dann kam irgendwie das Security Advisory raus, hat er so erzählt. Und dann wirft er so das Security Advisory an die Wand. Und im Security Advisory steht dann, fix, use Firefox. Und das hat er noch so einen großen Font. Und das fand ich total gut. Und dann meinte er, ja, wie konnte uns das passieren? Und dann meinte er so, ja, am nächsten Tag sahen wir dann so aus. Und dann zeigt er so ein Bild von so einem Office-Worker, der sich die ganze Zeit den Kopf an einem Schreibtisch einhaut. Und er meinte, dass das wirklich ein totaler Bummer war. Und dann hat er so erzählt, ja, wie kann das sein? Wie konnte uns das passieren? Und dann hat er so gezeigt, gesagt, ja, so Beta kommt raus, wenn das Feature perfekt ist, aber wenn die anderen Quality Gates noch nicht erreicht sind. Und dann haben die sich zu diesen Fehler angeguckt und er meinte, sie hatten insgesamt 4 Wege, wie sie den Fehler noch gefunden hätten, bevor das passiert ist. Also es gab einen bestimmten Bug-Track, Bug-Report für den Fehler war schon im Bug-Tracker drin. Sie hatten einen Crash-Report, der den Fehler enthalten hat und sie hatten noch 2 Geschichten. Also er hatte so 4 Wege gesagt, wie sie den Fehler gefunden hätten vom Shippen. Ja, das kann man jetzt glauben. Muss man aber nicht, aber es ist schon im Dann hat er auch so ein bisschen gezeigt, wie so unter anderem auch die Mechanismen laufen, wie Leute, also ach so, einer der internen Tester, sie haben ja eine große Anzahl von Fuzzing-Leute momentan eingestellt und einer der lokalen Fuzzer hatte das dann angeblich am 3. oder am 4. Tag, nachdem das Ding raus war, auch selbst irgendwie über seine Skripte gefunden. Wie gesagt, man weiß nicht, ob das stimmt, aber es macht auf jeden Fall einen sehr überzeugenden Eindruck.
Ja, man wird es ja im Endeffekt dann sehen. Ne? Mhm. Also die Leute, die da so ein bisschen Insider-Kenntnisse haben oder auch sonst, Microsoft Nation sagen ja auch, dass so Microsoft seit diesen 5 Jahren sozusagen eigentlich jetzt 10 Jahre der restlichen Softwareindustrie voraus sein werden, wenn sie fertig sind, ja. Weil sie halt jetzt seit 4 Jahren anscheinend massiv. Das ist immer nur für Leute, die nicht irgendwas mit Microsoft zu tun haben oder nicht auf so einem Geheimzirkeltreffen waren, kriegen ja sowas nicht mit. Also das heißt, ich kann immer nur sagen, da muss man wirklich warten, was nachher mal rauskommt und wie sich das entwickelt.
Ne? Jetzt können wir nochmal gucken, was sie jetzt noch so einbauen. Und das fand ich schon echt ganz interessant. Das ist so, man muss sagen, dass Microsoft benutzt da so ein bisschen fremde Federn. Aber sie benutzen es konsequent. Also sie haben sich gerade so
neu ist, ne?
Genau, sie haben sich so angeguckt. Es gibt ja dieses Betriebssystem OpenBSD und OpenBSD ist ja das freie Betriebssystem, was sich Sicherheit auf die Fahnen geschrieben hat. Und genau genommen wird Windows Vista mehr oder weniger alles enthalten, was OpenBSD nach und nach entwickelt hat. Also sie haben Stack Protection eingeführt, ja schon mit Visual Studio X, keine Ahnung, schon länger her. Das haben sie jetzt tatsächlich wohl, hat er glaubhaft versichert, endlich mal richtig gemacht. Also die erste Version von Stack Protection Visual Studio über dieser GS.
Konnte man doch umgehen.
Ja, da gab es 3 verschiedene Art und Weisen, wie man es übergehen konnte. Die sind wohl zumindest gefixt. Weiterhin setzen sie
momentan noch optional, aber zumindest für das Betriebssystem relativ sicher. Auf Hardware, das Non-Executable-Bit unterstützt, werden sie dieses Bit einsetzen. Das ist eine Sache, die schon ziemlich viel macht. Und weiterhin haben sie jetzt eingeführt, ganz neu, das kommt jetzt wohl durchs Quality Gate durch, also wird bei Vista kommen, sie machen Address Space Randomization, was auch ein relativ mächtiger Mechanismus ist.
Genau, jetzt wenn sich jetzt alle denken, wow, also in vielen anderen Systemen wird das heute schon eingesetzt, wollen wir auch einfach mal sagen, ne? Also,
ja.
Ja, also es gibt zum Beispiel auch bestimmte Linux-Distributionen, Trusted Linux oder sowas, oder auch SE-Linux sozusagen, die diese Features einsetzen. Also die Verfahren, die Möglichkeiten sind da, sind natürlich so Haus und Hof, Linux wie SUSE oder sowas, aktivieren sowas nicht. Das ist das gleiche wie dieser GS-Switch bei Visual Basic damals, der ja auch nur optional irgendwie genutzt werden konnte. Nur alle drei Sachen, die du nanntest, sind sozusagen in
anderen
Alternativen, nur weil da will man
da kommen sie her.
Ja, genau. Also wie du schon sagst, wollte ich das nochmal erwähnen. Also das sind Sachen, die schon in anderen Betriebssystemen jetzt vorhanden sind als Techniken.
Mhm. Weiterhin haben sie jetzt ihren Crash-Report-Mechanismus verbessert, der gerade auf Sicherheit irgendwie ausgelegt ist, sodass jeder Stack-Überlauf oder jeder irgendwie Crash, der passiert, weil irgendwie mit der Heap gesmashed wurde oder so, ziemlich genau kommuniziert wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Stack mal per Zufall überfließt oder wenn irgendwie ein Exploit schief geht, kriegen die das relativ schnell mit. Das ist auch so eine Sache, das glaube ich denen. Ich meine, diesen Crash-Reporter kennt jeder und wenn sie jetzt irgendwie ihr Backend jetzt so gefixt haben, dass man es auch einigermaßen lesen kann, was da irgendwie ankommt, sind das auch Sachen, die man irgendwie mitkriegen kann. Weiterhin haben sie zwei Security-Tools, die irgendwie täglich laufen. Einmal dieses Prefix und ein Prefast, das sind so statische Analyse-Tools, die kompliziertere Fehler angeblich finden. Und sie haben ungefähr alles eingekauft, was nur ansatzweise Security auf der Visitenkarte anstehen hat. Und so das hat man dann auch zwischendurch in den Gesprächen dann später mitgekriegt, wer inzwischen alles bei Microsoft Code Audits macht und das relativ illustre Gesellschaft. Ach ja, und was ich vergessen habe, was mich auch beeindruckt hat, es gibt ja diese schlechten APIs in C, also irgendwie sowas wie String Copy oder sprintf oder solche Sachen. Also gerade es gibt eine Reihe von Befehlen, die sind notorisch dafür, Buffer Overflows hervorzurufen. Und bei Microsoft, bei der Entwicklung, gibt es jetzt so eine Liste von deprecated APIs, also Befehle, die man nicht mehr benutzen soll. Und die haben ein Projekt, das auch wirklich erfolgreich läuft, seiner Aussage nach, ich kann ja nur sagen, was er gegeben hat, dass diese APIs rausfliegen aus dem Kernel und dann später aus dem Userland und zum Schluss wahrscheinlich auch aus Office. So dass er hat gesagt, wenn Vista shippt, wird im Vista-Kernel kein einziges String-Copy mehr vorkommen. Und das ist... Es ist einfach so, dass so diese Summe der Sachen, die er so nach und nach aufgezählt hat, hat mir so ein mulmiges Gefühl gegeben. Weil ich weiß gar nicht, ob wir das wollen. Ob das gerade aus so einem Gesichtspunkt von alternativen Betriebssystemen so eine gute Nachricht ist, dass Vista so einen großen Vorsprung hat. Gerade wenn man sich anguckt, was jetzt zum Beispiel bei Apple passiert. Nämlich wenig. Und
ja, also Apple, denke ich auch, ist da ganz weit zurück. Aber ich weiß so, ein grundsätzliches Problem bleibt doch bei der ganzen Sache. Selbst wenn wir mal, die kriegen ihr Betriebssystem total sicher.
Ja.
Diese Tools haben sie dann, also die Applikationen, die man drauf laufen lässt, sind zum Beispiel unsicher. Jetzt haben sie zum Beispiel, was ein klassisches Problem bei Windows ja heutzutage ist, dass die Leute alle mit sozusagen Administratorenrechten die Programme starten. Lassen wir jetzt auf. Jetzt haben sie es hingekriegt, dass man wirklich mit minder privilegierten Rechten irgendwie läuft. Ich habe jetzt eine Applikation, über diese Applikation fange ich mir doch irgendwas ein mit meinem minder bemittelten Konto.
Ja.
Dieses System wird genauso wie alle anderen Systeme auch die Möglichkeit haben, sozusagen aus meinem Mindern im laufenden System auf höhere Rechte zu schalten. Sei das unter SU, unter oder sowas irgendwie für unter Unix oder Run S unter Windows. Jetzt habe ich ja kann ich ja zum Beispiel Pfade, irgendwas, auf jeden Fall kann ich irgendwas ändern, dass ich sozusagen mich davor schalte, bevor er wirklich den SU-Befehl ausführt und darüber sozusagen dann doch vielleicht eventuell Sachen wieder ausführen kann. Also das ist zum Beispiel grundsätzlich einfach so eine Mechanik, dass ich Passwörter abfangen kann, irgend sowas, um das im Nachhinein doch wieder zu nutzen, um die höheren Rechte auszunutzen. Verständlich, was ich meine?
Das ist sehr verständlich, ja.
Also deswegen denke ich irgendwie, wird trotzdem weiter lustig sein. Auch wenn das, sagen wir mal, wirklich total sicher wäre, der Unterbau, durch solche Mechanismen wird es einfach wieder unsicher im Endeffekt. Da müsste man wirklich dezidierte Zugänge haben, um mit höheren Rechten zu arbeiten, sodass man nicht einen Kontext-Switch
irgendwie... Aber da kann ich so einfach nichts sagen. Also da gibt es wohl auch neue Konzepte in Vista, über die hat er einfach nicht geredet. Er hat ja nur über den Security-Entwicklungsprozess geredet. Er hat ja auch nur eine Stunde Zeit und die hat er relativ gut gefüllt. Also ich habe da so ein ganz... Also Das war auch so eine Sache, die dann auf der OWASP-Konferenz war. Ich meine, Microsoft war bestimmt für 4 Jahre so ein Laughingstock. Jeder hat sich über Security Microsoft kaputt gemacht. Jetzt sowohl auf der PH-neutral, was auf dem einen Ende der Skala steht von irgendwie Security-Konferenzen, wie auf der OWASP, was am anderen Ende der Skala steht, war Microsoft so das Posterchild für, ja, okay, wir sollten alle entwickeln wie Microsoft. Und Microsoft sind die, die Security verstanden haben.
Ja, aber ich meine, man muss ja auch mal ganz realistisch das jetzt einschätzen. Ich meine, das ist ja nicht umsonst über die gelacht worden. Also, wenn ich sozusagen, und ich bin überhaupt kein BWLer oder Marketing-Mensch, aber ich meine, das war mir, glaube ich, 2000 auch schon klar, wenn die nicht was, und zwar möglichst schnell, 5 Jahre ist vielleicht für die einer schnell, das dauert natürlich auch seine Zeit, aber wenn die da nicht grundlegend was auch ändern, dann sind die auch weg vom Fenster. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so erstaunlich, finde ich, dass sie da so viel Energie reinbringen. Und es ist ja schon mal auch schön zu sehen, dass es nach mehreren Jahren auch immer mal ein bisschen fruchtet, also...
Also ich glaube da ja überhaupt noch nicht dran, dass Microsoft da irgendeinen Erfolg haben wird. Na, das wird ewig so weitergehen, na, mit Sicherheitslöchern, na, unter dem neuesten Windows. Die können da so viel Geld reinwerfen, wie sie wollen. Wenn man die Meldungen verfolgt, na, wie Vista erst angekündigt wurde und dann haben sie Features wieder weggenommen, weil denen das doch zu komplex war. Und dann haben sie das Veröffentlichungsdatum immer weiter nach hinten geschoben und dann hieß das, na, Ende 2006 soll es raus sein. Und dann hieß das vor wenigen Wochen noch in den Medien, Microsoft hätte irgendwie externe Berater im Haus gehabt und die hätten gesagt, so am besten schmeißt ihr alles nochmal weg und fangt von vorne an. Da kann ich mir nicht vorstellen, na, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt sind. Ich mein, guck dir doch die neue Xbox an. Na, die Xbox hat sicherlich auch 4-5 Jahre Entwicklungszeit gehabt. Und da haben sie ja aus der Xbox 1 schon gelernt, was da für Fehler gemacht wurden. Und die Leute haben dann doch raubkopierte Spiele drauf gespielt. Und die Xbox funktioniert ja mit diesen Signaturen bzw. Zertifikaten, dass ausführbare Programme dann signiert sein müssen von Microsoft. Und selbst auf der neuen Xbox werden schon wieder raubkopierte Spiele gespielt. Und das ist nach deren Sicherheitsbemühungen. Also wird einfach weiterhin ein Wettlauf sein.
Du sprichst ja im Endeffekt 2 Themen damit an. Nämlich einmal, dass die Systeme inzwischen so komplex sind, dass du es eh nicht gerade, also dass du einfach nicht eine komplette Sicherheit hinkriegst. Und das Zweite, was du ja eigentlich ansprichst, ist, je mehr Sicherheit du eigentlich haben willst, so nach den Mechanismen, die wir heute kennen, desto komplexer werden wird das sozusagen für einen normalen Anwender. Also allein dieser Kontext-Switch, den wir eben gerade angesprochen haben, nämlich von irgendwie als User zu arbeiten, der wenig darf, hin zu einem, der mehr darf. Das ist ja genau der Punkt, warum die meisten Leute als Administrator arbeiten. Das hat auch einen anderen Grund bei der jetzigen Windows-Version, weil man kann auch gar nicht als User bestimmte Programme ausführen, als mit niedrigen Prioritäten. Und das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, das ist halt irgendwie so, das ist ja, nimm einfach eine Firewall, eine ganz simple, irgendwie, also die man heutzutage einigermaßen als simple findet, aber ich kenne immer noch eine Menge Leute, die einfach mit denen nichts anfangen. Da kommt irgendeine Meldung auf, der will hier auf diesen Port zugreifen. Was heißt denn das für mich? Also das ist ja genau das bisschen das Dilemma mit Sicherheit. Ne? Also du musst eigentlich schon im Moment immer noch, um es einigermaßen sicher zu machen, ein Wissen voraussetzen beim User, dass er irgendwie was, also geschult ist oder auf jeden Fall sensibilisiert ist und weiß, was das eigentlich bedeutet, solche bestimmten Sachen. Phishing-Seiten sind also das Gleiche. Ich meine, das nützt dir ja nichts, wenn du da irgendwie das nicht wirklich einschätzen kannst, sondern du gehst davon aus, wenn oben die Adressteile richtig ist, dann ist sie richtig so, ne? Was da an meiner Seite.
Also es ist, glaube ich, tatsächlich aber auch so, dass wir jetzt auch ein bisschen trennen müssen. Ich glaube, so ein User-Rechner ist allein deswegen einfach nicht richtig zuzukriegen, weil du an einen User immer noch rankommst mit Social Engineering. Wenn du dir anguckst, die aktuellen ganzen Windows-Würmer, das sind ja keine irgendwie, das sind ja keine offenen Ports mehr, die da ausgenutzt werden. Das sind hier, guck mal, das sind die neuesten Bilder von Zidane, wie er das letzte Tor schießt und die Leute klicken drauf. Und dann hast du halt ein Programm, das läuft dann halt mit den Rechten des Users, kann sich aber trotzdem weiter verbreiten. Aber gerade so auf dem Servermarkt, wo ja zurzeit, also immer noch momentan, also vor 2 Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, was soll ich mir für einen Server hinsetzen, hätte ich immer gesagt, hier, nimm irgendwie so eine Open-Source-Variante, da hast du nicht so viele Security-Probleme. Das ist so eine Sache, das ist so die erste Bastion,
die kippen wird. Ja, aber du da jetzt im Moment nicht auf so einen Hype erstmal rein? Ich meine, Microsoft ist
bekannt dafür. Nein, also so, dafür. Kippen könnte.
Ja, das wollte ich hören genau. Dabei, ja. Weil, verstehst du, das ist so, nämlich klassisch Microsoft, die kündigen 7 Jahre vor ihr Produkt schon an und sagen, was das alles Tolles machen könnte. Im Endeffekt sieht das ganz anders aus, das Produkt, aber die sind Weltmeister im Vorankündigen, was sie alles machen. Und deswegen muss man, denke ich, hier auch vorsichtig sein und erstmal wirklich gucken, was nachher rauskommt. Weil ich meine, dass die natürlich irgendwie erzählen, wie toll und Wahnsinn und super. Die müssen natürlich auch ihre 7 Jahre jetzt irgendwie erklären, warum sie 7 Jahre brauchen, um mal wieder ein neues Betriebssystem rauszubringen. Deswegen denken, muss man da wirklich vorsichtig, also gucken. Ich will ja nicht sagen, dass es so nicht ist, aber ich denke, man muss bei Microsoft gerade wegen so, weil die machen echt immer einen Mediengeschrei vor.
Die geben mindestens genauso viel Geld für Marketing aus wie für Sicherheit. Na, da können wir mal einen drauf lassen.
Also als wenn man so viel Geld, wie, also das ist schon eine Menge Geld, was für Marketing rausgeht. Wenn man das für Sicherheit rausgibt, dann kriegt man auch schon eine Menge Sicherheit. Das ist, das muss man auch sagen. Aber ich bin wirklich jetzt kein Microsoft-Cheerleader. Es ist eher so aus dem Umgekehrten, dass ich ja Sympathisant bin eines hier offenen Marktes, wo Alternativen sind, und momentan ist es einfach so, ich meine, das ist irgendwie auch ein bisschen langweilig, dass alle sagen, ja, machen wir was anderes, Microsoft ist zu unsicher, dass das irgendwie momentan eins der Hauptargumente für die Switches sind, und wenn das wegfällt, fällt das weg, und das ist irgendwie, und dann gibt es so die eine Sache, wo alternative Betriebssysteme momentan wirklich vorne sind, die Nase vorn haben, also aber auch richtig deutlich, nicht irgendwie so bei Nasenlänge oder irgendwie bei Ansichten. Das ist dann nicht mehr. Und ich habe mich da so mit so ein paar Leuten unterhalten, gerade auch so ein paar Apple-Cheerleader dann da waren. Und die haben dann so esoterische Ansichten so in Richtung, ja, Apple wird dann irgendwas aus dem Hut zaubern. Das haben sie bis jetzt immer gemacht, wenn es zu unsicher wird. Dann wird irgendein Paradigma gewechselt und dann klappt das wieder.
Was bestätigt ja, dass Apple wirklich mehr eine Religionsgemeinschaft irgendwie eigentlich ist.
Als und ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dann habe ich mich mit so einem anderen Typ unterhalten, bei der, also so, wenn irgendwie dann, das ist auf der Serverseite, kann ich sehen, dass das irgendwie Vista hilft. Und dann meint er, alle Leute, die er kennt, die Linux einsetzen, die würden nie Windows machen, aus Ideologie. Und da dachte ich, ja, okay, die Leute, die du kennst, aber das sind irgendwie, das sind alles keine technischen Argumente. Das glaube ich, das fällt relativ schnell auch runter.
Aber man muss ja dazu sagen, also gerade sowas wie Open-Source-Programme, deren Vorteil ist ja nicht allein auf der Sicherheitsebene, da gibt es ja noch verschiedene andere Aspekte, dass man jetzt nicht nur deswegen sagen würde, das kann durchaus, deswegen sind alle anderen dann weg vom Fenster. Also es gibt ja schon gerade in dem Embedded-Bereich auch ein Interesse, vielleicht dann irgendwie an den Code ranzukommen und den zu modifizieren. Als, obwohl das ja gerade im Mobius war ein blödes Beispiel, weil gerade in dem Windows-CE-Markt, ne, gerade in dem Windows-CE-Markt irgendwie, der kriegt man den Code ja auch mit, den Source-Code von Microsoft, den lizenziert man sich. Also deswegen war das ein blödes. Ich nehme es wieder zurück.
Ja. Nö, aber dass man den Code nachträglich noch anpassen kann, natürlich ist das ein Vorteil für Open Source.
Ja, nee, Open Source hat rein, ja, eine Anzahl von Vorteilen, aber Sicherheit ist, glaube ich, relativ schnell keiner mehr.
Aber deswegen wird es ja spannend. Ich meine, wird ja dann sehen, wenn es irgendwann mal rauskommt.
Irgendwann mal.
Ja, das ist so die andere Sache. Die richtig spannende Sache ist, wann es denn wohl rauskommt. Das ist ja auch noch. Dann erzählen wir euch weiter, wie das so ist, hier am FSK 93.0 bzw. 101,4 im Kabel.
Nur um einmal nochmal den Begriff zu erwähnen, das ist einfach der Vollständigkeit halber, wollte ich nochmal Google nennen, weil wir haben eine reine Google-freie Sendung gemacht, was eine Sensation für uns ist.
Ja, jetzt ja nicht mehr.
Deswegen wollte ich das zerstören damit.
Das ist total zerstört. Ja, wir haben lange keine Microsoft- oder keine Google-freie Sendung. Google itself oder... Google. Stimmt, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Ja, das ist die halbe Stunde, die uns fehlt. Aber dafür seid ihr jetzt alle gegen, genau, Studiengebühren, da sind wir auch voll dafür, ja, also dass ihr dagegen seid. Und ja, wir sagen Tschüss. Im nächsten Monat hören wir uns wieder, dann klingen wir alle besser, weil dann sind wir im neuen Studio. Dann gibt es immer eine professionelle Sendung.
Hoffentlich gibt es eine Klimaanlage.
Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Aber wahrscheinlich ist das Wetter bis dahin schon wieder schlecht. Ich glaube nicht, dass der Sommer 4 Wochen hält. Ja, wir sagen Tschüss. Hier hört das FSK.
Wir waren der Nerd Alert.
Genau, www.de.
Wer das wohl jetzt eingibt.
Whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet. Oh. The internet is really, really great.
For porn.
I got a fast connection so I don't have to wait.
For porn.
What? There's always some new site.
For porn.
I browse all day and night.
For porn.
It's like I'm surfing at the speed of light.
For porn.
Trekkie.
The internet is for porn.
Trekkie.
The internet is for porn.
What are you doing?
Why you think the net was born? Porn, porn, porn.
Trekkie.
Oh, hello, Kid Monster.
You are ruining my song.
Sorry, me no mean to.
Well, if you wouldn't mind, please, being quiet for a minute so I can finish.
Okie dokie.
Good. I'm glad we have this new technology.
For porn.
Which gives us untold opportunity.
For porn. Oh, sorry.
Right from your own desktop.
For.
You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop.
For porn.
Trekkie.
Internet is for porn.
No.
Internet is for porn.
Trekkie.
Me up all night hugging me, porn to porn. Porn, porn.
That's gross. You're a pervert.
Sticks and stones, Kate Monster.
No, really. You're a pervert.
pervert. Normal people don't say